mich sehr, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. Sehr geehrte Frau Bruske und sehr geehrter Herr Wohlleben, sehr geehrter Herr Schröder, sehr geehrte Teilnehmerinnen hier im Saal und natürlich auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Wir haben einen Sommer hinter uns, der bei mir dazu führte, dass ich gehofft habe, es soll endlich mal regnen. Ne? Früher war so das Gefühl im Sommer, Urlaub und Strand und möglichst wenig Regen. Und jetzt habe ich bei mir zu Hause in Sachsen-Anhalt angefangen, im Mai nach Regen Ausschau zu halten. Sie wissen alle, worauf ich anspiele. Wir haben einen Sommer hinter uns, der die Folgen der Klimakrise erneut, es ist ja nicht der erste Dürresommer hier bei uns in Deutschland und auch nicht in Europa, aber erneut die Folgen der Klimakrise auf eine so plastische Art und Weise in unser Leben gespült hat, wie ich persönlich das vielleicht so in 10, 20, eher 30, 40 Jahren erwartet habe. Und jetzt geht es viel schneller, dass wir auch hier in Mitteleuropa, in Deutschland, in einem Land, wo wir immer dachten, wir haben Wasser im Überfluss, wir sind ein so wasserreiches Land, das erste Mal gespürt haben, dass Wasser rationiert wurde, also so richtig. In meiner Kommune wurde das erste Mal gesagt, von 10 bis 18 Uhr dürfen Gärten nicht bewässert werden. Es war sinnvoll und das hat man früher schon immer gemacht, wenn man ökologische Zusammenhänge ein bisschen verstand. Aber das ist das erste Mal solche Anordnungen und in anderen europäischen Ländern waren sie natürlich noch viel krasser ergangen sind. Das zeigt, dass die Vorboten der Klimakrise und mehr als Vorboten sind es bisher tatsächlich noch nicht jetzt angekommen sind in unser aller Leben, in unser aller Alltag. Und für den Wald in Europa hieß das in diesem Sommer noch viel dramatischer. Waldbrände, die Vernichtung von Wald, von dem Rohstoff Holz, damit auch in Verbindung in wirklich gravierendem Umfang. Und deshalb ist es gut, dass es heute einen Waldgipfel gibt und dass sich sowohl Experten als aber auch die Bürgerinnen und Bürger mit unserem Gemeingut Wald jetzt doch nochmal neu und intensiver auseinandersetzen. Deshalb vielen Dank für den Waldgipfel, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich Sie heute hier begrüßen darf und den Waldgipfel eröffnen darf. Ich hatte gesprochen über die Klimakrise, es gibt aber definitiv noch weitere Faktoren, die den Wald negativ beeinflussen. Die letzte Bundeswaldagentur hatte zum Beispiel ergeben, dass in Deutschland nur etwas mehr als ein Drittel der deutschen Waldfläche wirklich naturnah ist. Fichten- und Kiefernwälder gehören zu den dominanten Arten in Deutschland. Und das, obwohl diese an vielen Standorten ja gar nicht natürlicherweise vorkommen und insbesondere die Fichte eigentlich auf einen kühleren und feuchteren Standort angewiesen ist und wir deshalb jetzt die Folgen von vielen Jahrzehnten Forstwirtschaft, Waldwirtschaft in Deutschland bei der Klimakrise auch spüren, merken, dass dort, wo Wald eigentlich eine Plantage ist, es mehr Probleme gibt als dort, wo Wald naturnah ist. Ich habe als junge Abgeordnete vor vielen, vielen Jahren meine erste Rede zum damaligen Waldschadensbericht geführt. Den gibt es nicht mehr, den Waldschadensbericht, weil zwischendurch die, ich würde sagen, Illusion aufgebaut wurde, der Wald wäre gesund und wir hätten kein Problem in Deutschland. Das ist ja nie wirklich gewesen, sondern die Folgen von Monokulturen im Wald, die Folge von Biodiversitätsverlust und von Bodenverdichtung, die sind ja nie weg gewesen. Was tatsächlich und zwar durch klare regulatorische Gesetzgebung damals besser geworden ist, das war der Schadstoffeintrag in dem Wald, auch der nicht weg, aber besser geworden. Also der damalige berühmte saure Regen, der durch die Vorschriften von Filteranlagen zurückgedrängt werden konnte. Dort hat es funktioniert, aber die anderen Probleme, das heißt das Ausrichten der Forstwirtschaft auf schnelle Holzproduktion in vielen Wäldern, auch das nicht überall, aber das hat die Probleme weiter verschärft und einen Beitrag mit dazu geleistet, dass wir uns heute hier treffen, um über den Wald zu diskutieren. Und es ist nicht nur für den Wald ein Problem, die Situation, die wir gegenwärtig haben, sondern auch für viele Waldbesitzende. Das heißt, die Tatsache, dass Wälder abbrennen, dass Holz nicht mehr wie bisher eingeschlagen werden kann, dass wir über das Stilllegen quasi von Wäldern reden, das hat auch für die Waldbesitzenden natürlich gravierende Probleme. Und deshalb freue ich mich, wenn gemeinsam nach Lösungen gesucht wird, wie die Zukunft des Waldes bei uns unter den Bedingungen von Klima- und Biodiversitätskrise aussehen kann. Welche Rolle spielt dabei die Gesellschaft? Welche Rolle spielt die Tatsache, dass der Wald unser Allgemeinwohl, ein Gemeingut ist, für das Allgemeinwohl steht? All diese Fragen werden Sie heute intensiv diskutieren. Und ich wünsche mir auch als Ministerin, dass Sie gute Ergebnisse und hoffentlich gemeinschaftliche Lösungen auch in der Kontroverse im Diskurs hier entwickeln können. Viele von Ihnen haben vermutlicherweise verfolgt, dass ich als Bundesumweltministerin und Naturschutzministerin das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz vorgestellt habe. Und darauf spielten Sie an, als ich sagte, ich will ins Machen kommen. Das heißt, es kann nicht nur darum gehen, dass wir Konzepte entwickeln, neue Strategien entwickeln, uns neue Klimaschutz- und Biodiversitätsschutzziele aufgeben, sondern wir müssen jetzt heute auch anfangen zu handeln, weil Ziele haben wir schon seit vielen Jahren. Wir haben nicht genug getan, um sie zu erreichen. Das halte ich für das Hauptproblem. Und deshalb bin ich froh mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das über 4 Jahre mit 4 Milliarden Euro ausgestattet ist, in die Renaturierung von Ökosystemen einsteigen zu können, um diese widerstandsfähiger zu machen gegen die Klimakrise, damit wir in den Ökosystemen mehr Kohlenstoff einlagern können. Und das ist mir besonders wichtig, wir auch den Wasserhaushalt stabilisieren. Ein gesunder, ein biodiversitätsreicher Boden kann mehr Wasser aufnehmen als ein ausgedörrter, ein vertrockneter, ein verdichteter Boden. Und das ist gut, wenn wir gesunde Böden haben für den Hochwasserschutz, genauso wie den Schutz vor Dürreereignissen. Und außerdem werden wir mit dem natürlichen Klimaschutz natürlich den Naturschutz voranbringen und einen Beitrag für unsere Biodiversitätsziele leisten. Ich habe mal gesagt, es ist eine dreifache Dividende, die wir von dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz haben, für unsere eigene Vorsorge, für den Klimaschutz und für den Artenschutz, für den Naturschutz. Wir nehmen dabei verschiedene Ökosysteme in den Blick, einerseits Wälder, aber auch Auen, Böden und Moore, Meere und Gewässer und auch Grünflächen in der Stadt. Das heißt, der natürliche Klimaschutz ersetzt an der Schnittstelle zwischen Klimaschutz, biologischer Vielfalt und den Vorsorgen gegen die Folgen der Klimakrise. Gesunde Ökosysteme sind natürliche Klimaschützer. Das sind so Sätze, die in diesen Zeiten gut tun, wenn wir auch mit solchen Programmen, mit solchen Renaturierungsmaßnahmen das Bewusstsein, dass Natur für uns wichtig ist, dass wir sie als Menschen brauchen, auch für unsere Erholung, um vielleicht die Seele baumeln lassen zu können, die Seele gesunden lassen zu können. Wir brauchen sie nicht nur für die Ökonomie, sondern auch für uns selber. Und auch dafür soll das Programm Natürlicher Klimaschutz einen Beitrag leisten. Gesunde Waldökosysteme können besser als Monokulturen mit Starkregen, aber auch mit Dürresituationen umgehen. Und das wird für den Wald der Zukunft essentiell sein. Der Entwurf des Aktionsprogramms enthält 64 Maßnahmen in 10 Handlungsfeldern. Er ist im Moment in der öffentlichen Diskussion. Wir haben schon viele Beiträge von Verbänden und Bürgerinnen erhalten. Und ich wünsche mir, ich freue mich, wenn auch Sie sich beteiligen. Bis zum 28. Oktober besteht noch die Möglichkeit, seine Ideen, seine Vorschläge in das Programm einzubringen, die wir dann berücksichtigen werden. Was ist konkret für den Wald dabei? 4 Maßnahmen möchte ich etwas detaillierter vorstellen. Instabile und gefährdete, das heißt naturferne Wälder, was das häufig bedeutet, sie müssen aus meiner Sicht der Vergangenheit angehören. Und ich bin mir bewusst, wenn ich das sage, dass wir dann über Jahre und Jahrzehnte reden, die der Umbau des Waldes tatsächlich brauchen wird. Das Ziel muss sein, klimaresiliente und naturnahe Laubmischwälder mit standortheimischen Baumarten langfristig zu etablieren. Nach Einschätzung vieler Experten sind Laubmischwälder einfach diejenigen, die resilienter sind, die besser mit den Folgen der Klimakrise, mit Wassermangel oder auch zu viel Wasser umgehen können. Sie haben außerdem einen positiven Einfluss auf die Grundwasserneubildung. Und das ist in Zeiten, wo der Grundwasserkörper sich teilweise nicht mehr auffüllt in manchen Regionen Deutschlands, umso bedeutsamer. Außerdem lässt sich dadurch die Gefahr von Waldbränden reduzieren. Das heißt, die Frage, wie stark sich ein Feuer im Wald ausbreitet, hängt auch von der Qualität, von der Art des Waldes ab. Und ich bin der Meinung, dass die Bandbreite der heimischen Baumarten ausreicht, um das Anpassungsvermögen unserer Wälder für die Klimakrise auszunutzen. Ich will gar nicht ausschließen, dass auch mal eine andere Baumart dabei sein kann. Ich möchte nur nicht, dass wir jetzt, weil wir eine Notwendigkeit haben, eine Dringlichkeit haben, in unsere Wälder, in andere Wälder zu investieren, erneut in so eine ideologische Falle hineinlaufen und dann flächendeckend Douglasienwälder anlegen, bloß weil die für die Holzwirtschaft im Moment vielleicht wie eine gute Lösung aussieht. Die Holzwirtschaft ist wichtig, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber die Leistungen des Waldes für die Bereiche, die ich vorher geschildert habe, sie müssen aus meiner Sicht im Vordergrund stehen, um uns vor den Folgen der Klimakrise zu schützen. Und dafür bieten die standortheimischen Wälder eine ausreichende Palette an. Zweitens, alte und naturnahe Buchenwälder müssen aus der Nutzung genommen werden. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland für die Buchenwälder eine besondere Schutzverantwortung, im Übrigen auch für den Rotmilan, aber der ist heute nicht unser Thema. Das heißt, wir müssen dieser Schutzverantwortung nachkommen. Diese haben wir international versprochen. Und deshalb arbeitet mein Ministerium im Moment daran, alte Buchenwälder im Bundesbesitz, so wie im Koalitionsvertrag angekündigt, aus der Nutzung herauszunehmen. Ich glaube, dass das aber weitergehen muss, dass wir auch mit den Ländern darüber sprechen müssen. Auch dort gibt es ja bereits Aktivitäten, in einen besseren Waldschutz, in einen besseren Ökosystemschutz zu investieren. Deutschland gehört zum natürlichen Verbreitungsgebiet der Rotbuche. Und um ihren Fortbestand zu sichern, müssen wir auch nutzungsfreie Wälder schaffen. Drittens, wir werden ein finanzielles Anreizsystem erarbeiten, um die Klimaschutz- und Biodiversitätsfunktion von Wäldern zu stärken. Und damit, ich sage das gleich dazu, meine ich Maßnahmen, die über die gesetzlichen Standards hinausgehen. Die derzeit dominierenden Waldökosysteme sind auch ein Ergebnis der starken Orientierung der Forstwirtschaft an der Waldnutzung. Und das mag in vergangenen Zeiten möglicherweise richtigerweise die Priorität gehabt haben, aber wir haben in diesem Sommer erlebt, dass es das nicht mehr sein kann, sondern dass wir die Frage von Nutzung und von Schutzfunktion des Waldes in eine neue Balance bringen müssen und deshalb einerseits gesetzliche Standards für den Biodiversitätsschutz, für den Wasserschutz, für den Klimaschutz natürlich einzuhalten sind. Aber wenn es darüber hinausgehende Leistungen gibt, dann wollen wir dafür auch ein finanzielles Anreizsystem haben. Diese Vorgaben werden wir noch im Detail ausarbeiten. Eine Förderung mit öffentlichen Geldern, das ist schon jetzt klar, ist mit der Erbringung einer zusätzlichen öffentlichen Leistung verknüpft. Viertens, ich bin überzeugt, dass Deutschland seine Waldfläche vergrößern sollte, vergrößern muss. Internationale Zielsetzungen, wie zum Beispiel der strategische Plan für Wälder der Vereinten Nationen, sehen vor, dass die globale Waldfläche um 3% zunimmt. Auch hier wieder mit dem Ziel, die Menschheit vor den Folgen der Klimakrise zu schützen, die Klimakrise zu stoppen. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung angesichts der Tatsache, dass nach wie vor weltweit Wald verschwindet, abgeholzt wird und abbrennt. Die Waldfläche dann um 3% steigern zu wollen, zu müssen, ist eine riesige Herausforderung. Und diese kann natürlich an Europa und an Deutschland nicht vorbeigehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die skizzierten Waldmaßnahmen die ich angedeutet habe. Sie werden von den Praktikern, und damit meine ich Förster auf der einen Seite, die Waldarbeiter auf der anderen Seite und den Naturschutz, den Ökosystemschutz. Diese Lösungen müssen im Detail, im Dialog, möglicherweise auch im Streit identifiziert werden. Es gibt keine Lösung, die für alle Wälder gleichermaßen passt. Der Wald bei mir in Sachsen-Anhalt ist ein anderer als der in Mecklenburg-Vorpommern oder in Bayern. Deshalb brauchen wir aber generell einen Paradigmenwechsel im Wald. Ich hatte das gesagt, die Frage von Nutzung versus Schutz der Ökosystemleistungen. Wir müssen sie in Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrise neu ausbalancieren. Und dabei gibt es nach wie vor viele Fragezeichen, das ist völlig klar. Ich kann die definitiv nicht alle beantworten. Das muss teilweise im Wald direkt passieren. Aber Klimaschutz und der Schutz der Biodiversität brauchen einen höheren Stellenwert. Auf nationaler und auf EU-Ebene stehen wichtige Änderungen an, die gute Rahmenbedingungen für die notwendige Waldentwicklung schaffen können, wenn wir sie denn entsprechend nutzen. Zum einen soll das Bundeswaldgesetz novelliert werden und die Anforderungen an eine nachhaltige Forstwirtschaft dort klarer gefasst werden, als dies bislang der Fall ist, unverbindlicher. Das Ziel ist die Schaffung naturnaher Waldökosysteme mit einer daran angepassten Waldbewirtschaftung. Das ist ein sehr schöner Satz, aber für den trifft definitiv zu, dass er im Wald entwickelt werden muss, dass wir den nicht alleine hier auf dem Waldkongress identifizieren können. Zweitens, die nationale Biodiversitätsstrategie wird in meinem Ministerium gegenwärtig überarbeitet. Das heißt, die Arbeiten haben begonnen und die Strategie wird konkrete, messbare und ambitionierte Ziele zum Schutz der Biodiversität enthalten. Wir haben im Dezember in Montreal die internationale Naturschutzkonferenz, die auch für die internationale Ebene hoffentlich, ich hoffe hier auf einen starken Erfolg der COP in Montreal, Biodiversitätsziele definieren wird. Und drittens, die EU-Kommission hat kürzlich ihren Vorschlag für eine Verordnung zur Wiederherstellung der Natur vorgelegt. Ich setze in diese Renaturierungsrichtlinie der EU wirklich große Hoffnung, weil sie einerseits das Bewusstsein für natürliche, für gesunde Ökosysteme, für ihre Schutzfunktion im öffentlichen Diskurs stärken wird und weil sie als Richtlinie verbindliche Ziele für die Mitgliedstaaten vorschreiben soll. Deshalb unterstütze ich Kommissar Sinkevicius mit dieser Richtlinie, die EU-Kommission mit dieser Richtlinie sehr intensiv und wir werden sie in den nächsten Monaten und entwickeln und Jahren umsetzen. Liebe Teilnehmende der Waldkonferenz, des Waldkongresses, die Herausforderungen, vor denen der Wald steht, sie könnten eigentlich nicht größer sein. Der Begriff der Nachhaltigkeit, er wurde im Wald, in der Forstwirtschaft entwickelt. Das ist schon einige Zeit her. Und ich glaube, dass es die Aufgabe, die gemeinsame Aufgabe sein muss, den Begriff der Nachhaltigkeit für den Wald und im Wald in Zeiten von Biodiversitäts- und Klimakrise jetzt neu zu erfinden. Der bisherige Begriff der Nachhaltigkeit reicht in dieser Krisenzeit alleine nicht mehr aus. Und deshalb wünsche ich Ihnen fruchtbare Diskussionen, viel Erfolg und auch Freude in den nächsten 2 Tagen beim Waldkongress. Wir werden Ihre Ergebnisse auch in der Bundesregierung dringend brauchen. Und deshalb danke, dass der Kongress stattfinden kann.